Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer vierten Folge des Virtual Wood Profcast. Wir haben so eine wechselnde Reihenfolge. Zweimal hatten wir schon Professoren und jetzt zum zweiten Mal einen sehr profunden Mensch aus der Holzbranche. Und wir freuen uns wirklich ganz, ganz stark, dass wir mit Harald Zibula, den CEO und Chef von Doka in Amstetten, einen der profundesten Kenner der Bauwirtschaft. Und wenn wir jetzt den Ablauf der Bauwirtschaft immer so aus der zweiten Reihe, weil die Doka-Materialien im Endprodukt dann nicht mehr sichtbar sind. Das Bauwerk sieht man dann, aber wie es zustande kam, sieht man nicht. Und von dem her, jetzt ist die Frage, ist Doka ein Hidden Champion, weil ein Unternehmen mit circa 7.500 Mitarbeitern rund um den Globus ist eigentlich nicht mehr so hidden und versteckt. Aber ich glaube, vielen Menschen, sowohl in der Branche als auch insgesamt in Österreich oder in Europa, ist Doka in Amstetten nicht der allergrößte Begriff, obwohl ein faszinierendes Unternehmen dahinter steht. Mein Zugang, wo ich erstes Mal bewusst mit Doka zu tun hatte. Ich bin seit 20 Jahren an der Hochschule und der Studiengangsleiter, der unseren Studiengang im Hause gegründet hat, war vorher der Forschungsleiter von Doka, Reinhard Lackner, dem ich heute noch dankbar bin dafür, dass er mich hierher geholt hat. Und circa zur gleichen Zeit sind Sie natürlich andere Höhe, andere Position bei Doka damals eingestiegen, ursprünglich, glaube ich, in Deutschland und haben dann den Weg bis zum Unternehmenschef hier in Österreich dann genommen über die letzten Jahre. Und ich glaube, wir sind ja gerade noch in den letzten Wochen Ihrer Amtszeit. Und wenn wir so einen Elder Statesman, der jetzt am Schluss über die Branche und über die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und vielleicht auch die visionären Geschichten der Zukunft berichten kann, dann ist das für uns wunderbar. Ich habe auf der Homepage auch geschaut und habe da auch nochmals Anknüpfungspunkte gefunden, denn als CEO sind Sie auch für Strategy und Innovation zuständig, also Strategie, wo geht die Reise hin? Was sind die Innovationen in der Branche? Sie waren geografisch auch für Middle East, Afrika und Asia Pacific und ich hatte früher auch viel in Middle East zu tun, in Dubai und Abu Dhabi. Und ich habe mehrfach beim Vapiano direkt unter dem Burj Khalifa meine Pizza genossen mit der Outdoor-Klimaanlage und habe den wunderbar bestrahlten Turm in der Nacht da bestaunen dürfen. Wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, eben, das war für mich das irre Faszinierende, in diesem unwirtlichen Umfeld dort unten ein Gebäude zu bauen, wo jede 2,5 Tage, korrigieren Sie mich dann bitte, eine neue Etage draufgesetzt wird. Absoluter Wahnsinn und das dann bis, dann weiß nicht wo, auf 600 irgendwas Meter rauf, weil da ganz oben ist ja dann, glaube ich, irgendwas dann aus Stahl noch oben drauf gekommen. Herr Zibula, danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Die erste Frage, die ich an Sie stellen möchte, wenn Sie jetzt so Ihre Zeit bei Doka Revue passieren lassen, was hat sich denn so in diesen 20 Jahren bis jetzt? Und die nächste Frage wird dann sein, wie wird sich denn die Bauwirtschaft weiterentwickeln? Was tut sich da insgesamt in der Bauwirtschaft aus Ihrer Sicht?
Ja, erstmal vielen Dank für die wertschätzende Einleitung. Ja, natürlich in 21 Jahren Doka und ich war vorher auch schon in der Bauwirtschaft, erlebt man einiges. Und ja, wenn Sie fragen, wo geht die Entwicklung hin, dann möchte ich mal ganz allgemein sagen, dass ich überzeugt bin, dass die Baubranche, auch wenn sie vielleicht nicht immer das gleiche Image hat wie Elektronik oder Automobilindustrie oder etwas Ähnliches, dass die Entwicklung der Baubranche sich in Zukunft sehr positiv darstellen wird. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir im Wohnungsbau, das merken wir auch hier in unseren zentraleuropäischen Ländern, besonders starke Nachfrage erleben, hier in unseren Industrieländern, bedingt durch die älternde oder älter werdende Bevölkerung, die sich mehr Komfort wünscht. Wechsel zwischen Stadtwohnung und Erschließung ländlicher Bereiche, jetzt auch gerade durch Corona wieder neue Impulse, aber auch in den Entwicklungsländern. Und da schauen wir jetzt mal aus Österreich und Deutschland ein Stück hinaus in die weite Welt. In den Entwicklungsländern ist der Wunsch nach Wohnen natürlich ein elementar wichtiger. Aber er hat auch sehr stark mit der allgemeinen Bevölkerungszunahme zu tun. Unsere Bevölkerung wächst im Jahr zwischen 50 bis 100 Millionen. Und da können Sie sich vorstellen, wie sich alleine das auf Bauen auswirkt. Aber auch makroökonomische Effekte wie Urbanisierung als ökonomischer Prozess, dann das ganze Thema Mobilität. Wir kennen Staus aller Orten. Wir werden Umfahrungen bauen, Brücken, Tunnels bauen. Gerade in unserem schönen Österreich hier ist das ja auch immer ein großes Thema. Und denken Sie an das Thema Energie, Energiewechsel, neue Methoden. Und nicht zuletzt, und das meine ich jetzt mal eher baubezogen, werden wir im Hinblick auf Digitalisierung hier einige Bauinvestitionen erleben. Natürlich gibt es auch Rückschläge. Auch die neuere Krise stellt den Wirtschafts- und Tourismusbau teilweise in Frage, also Büros und Hotels. Da wird es mögliche Veränderungen, Reduzierungen geben. Aber vielleicht konnte ich mit diesen Makrotrends ausdrücken, Chancen überwiegen deutlich. Und das vor allem auch im internationalen Bereich. Und wenn Sie die Baubranche auch in Ihrer Frage angesprochen haben, wo geht da die Reise hin? Es wird, es bleibt spannend und wird spannend. Ich komme später nochmal dazu, denn der Bau bietet noch riesige Chancen im Hinblick auf Produktivitätsgewinnung, Digitalisierung und dass Bauen ein ganz spannendes Umfeld ist. Ich behaupte immer bei unseren Bewerbergesprächen, da ist manchmal der Automobilbau langweilig dagegen. Vielleicht ist es etwas überzogen, diese Äußerung, aber ich werde es nachher nochmal begründen, wenn wir über Bauwerke reden.
Ja, jetzt sind wir natürlich an der Hochschule für Holztechnologie bei uns. Beim Hubert in Mosbach geht es um Holzhandel, aber bei uns Holztechnologie und Holzbau. Da ist natürlich die Frage, welche Rolle wird da jetzt der Holzbau in Zukunft spielen? Wie weit? Es gibt zum Beispiel mit dem Herrn Schellenhuber, dem Proponenten, der jetzt auch ja von der Frau von der Leyen offensichtlich stark unterstützt wird, der die Forderung in den Raum stellt. Die Frage ist, wie realistisch das ist, ob wir das hinkriegen, dass wir 90% des Hochbaus in Zukunft durch Holz ersetzen sollten, müssten, um diese CO2-Senke zu erreichen. Wie sehen Sie das als das Unternehmen, die dem Beton ja die Form geben?
Ja, ich versuche mal die Frage objektiv zu beantworten. Zum einen sehen wir eine sehr gute Entwicklung des Holzbaus in den letzten Jahren. Ich glaube, da tragen Sie in Ihren Hochschulen ja auch dazu bei. Sie machen Werbung, Sie bilden aus und diese gute Entwicklung schlägt sich im Anteil am Baumaterialien auch in Österreich und Deutschland schön wieder. In Österreich scheint es 24% zu sein, in Deutschland 18%. Wohlgemerkt, das geht nicht um Holzgebäude, sondern es geht um den Anteil der Materialien. Und da bin ich mir sicher, ohne das jetzt detailliert untersucht zu haben, da ist es auch schon zu Ersatz von Stahlbetonbauweisen gekommen. Man sieht es ja auch, wir haben schon mehrstöckige Wohnbauten und auch Bürobauten. Und ich bin wegen den allgemeinen Vorteilen des Holzbaus oder des Werkstoffes überzeugt, dass sich dieser Aufwärtstrend weiter fortsetzen wird. Allerdings bin ich genauso überzeugt, dass er auf keinen Fall den Stahlbetonbau wirklich gefährden oder gar ersetzen kann. Also die 90%, ich weiß nicht, ob es die Vision aus der Hochschule heraus ist, halte ich für aus mehreren Gründen etwas überhöht. Aber lassen Sie mich nochmal in der Beschreibung bleiben. Es gibt ja aktuell schöne Beispiele in Wien, das dürfte ja auch unseren Studenten und Zuhörern bekannt sein, dass HoHo in Wien mit 24 Stockwerken über 80 Meter Höhe und damit das zweithöchste Holzhochhaus weltweit. Also da können wir auch ein Stück stolz sein, auch hier in Österreich. Aber ich muss dazu trotzdem einschränkend sagen, es ist ja immer eine Kombination aus Stahlbeton im Kern und Holzbauweise in den Decken und Wänden. Und da sehen Sie schon allein an dieser statischen Aussage, es wird es nie ganz ersetzen. Ja, und es gibt Überlegungen und Planungen für Objekte mit über 100 bis sogar gegenwärtig schon 350 Meter Höhe, also in Tokio. Aber auch hier üblicherweise in kombinierter Bauweise, entweder mit Stahlbetonkern oder eben einer stählernen Stützkonstruktion. Aber, und darüber können wir uns freuen als Holzfraktion, deutlich mehr als 50 bis zu 75% Holzanteil am Bauwerk. Und weil Sie schon angesprochen haben, ich trage ja zwei Herzen in meiner Brust. Eines ist etwas größer, nämlich das Stahlbetonherz. Ja, es wird nur gerade in diesen Höhen mit einem entsprechenden Anteil von Stahlbeton gehen. Auf den kommt es im Übrigen drauf an, der sichert die Statik. Ja, Limitierung gibt es aber dann in ganz großen Höhen. Insofern, da spielt dann der Betonkern je höher eine immer größere Rolle. Aber lasse mich zusammenfassen, der Holzbau hat sich in den letzten Jahren aus einer Nische heraus zum ernstzunehmenden Mitbewerber der Materialien entwickelt und der Trend wird sich fortsetzen. Wie groß der Holzbauanteil wirklich sein wird, ist, glaube ich, schwer zu sagen. In Deutschland, habe ich gehört, gibt es ein Positionspapier des Holzwirtschaftsrates, der den Holzbauanteil bis 2050 sagt, er würde diesen um 50 oder auf 50% steigern. Und auch die österreichische Bundesregierung fördert mit dem Waldfonds ganz gezielt den Holzbau. Aber da sind wir noch ein Stück von ihren 90% entfernt. Ja. Aber mein Fazit ist folgendes, und damit möchte ich auch ein Stück Werbung für Holz machen. Holz als ökonomischer Rohstoff gewinnt immer mehr Freunde. Und Holz ist trotz der gegenwärtigen Preiserhöhung, von denen allerorten gesprochen wird und nebenbei gesagt auch der Knappheit, insgesamt sehr wirtschaftlich, insgesamt preiswert. Und wir verwenden ja gerade im Stahlbetonbau eben auch sehr viel Holz, weil er zum einen wirtschaftlich ist, aber obwohl er ein alter und konservativ klingender Baustoff ist, gibt es dennoch viele Innovationen, die die Popularität steigern. Wir haben ja schon sehr oft bei unseren Innovationen mit ihren Hochschulen zusammengearbeitet. Also Holz ist alt, ist konservativ und ist modern und ist umweltfreundlich. Also es gibt aus meiner Sicht keinen vergleichbar attraktiven Rohstoff. Also der Markt wird steigen, kann aber aus heutiger Sicht nicht den Stahlbetonbau im Hochbau ersetzen, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass ich mir bei Doka um unser Kerngeschäft wirkliche Sorgen machen würde. Stahlbetonbau und Holz werden sich weiterhin gut ergänzen.
Jetzt würde ich gerne einen Punkt aufgreifen, den Sie angesprochen haben, Herr Zibula. Sie haben gesagt, Holz ist auch modern. Holz ist vor allem umweltfreundlich. Wir reden über Holz als die CO2-Senke, dass die Preise, die Sie angesprochen haben, die nach oben gegangen sind, die haben auch mit den vergangenen Trockenjahren zu tun. Wir haben extreme Kalamitäten in Mitteleuropa. Wir haben eine Knappheit an Holz einerseits und andererseits ist Holz in vieler Hinsicht modern, nicht zuletzt, weil es auch umweltfreundlich ist, wie Sie es gesagt haben. Dieses Image hat der Stahlbeton ja nicht in der gleichen Form. Man sagt ja über die Stahlbetonbauweise, dass sie ganz stark zur CO2-Emission mit beiträgt. Wenn wir jetzt als Zuhörer unserer Jugend, unsere Studenten oder Studierenden sehen, für die das ein wirklich ein ganz wichtiges Thema ist. Wie würden Sie auf so eine Frage jetzt, Herr Zibula, reagieren, wenn man sagt, Holz ist nicht nur umweltfreundlich, Holz ist nicht nur modern, die Zement- oder Betonbauweise ist eher, emittiert CO2, ist eigentlich die gestrige Bauweise und Holz ist die Bauweise von morgen. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, wir müssen uns auf jeden Fall mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzen und beschäftigen. Nicht nur die jüngeren Leute unter uns sind Gott sei Dank sehr an der Nachhaltigkeit, am Erhalt unserer Natur interessiert. Übrigens auch schon viele unserer Kunden Und wir kennen ja die Klimaziele, die jetzt ja auch politisch in der Welt auf immer höhere Akzeptanz stoßen. Deswegen haben wir auch eine Nachhaltigkeitsstrategie eingeleitet im Umdash-Konzern bei Doka sowieso. Und nebenbei gesagt haben wir da einige Personen an Bord und das sind sehr pfiffige Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanager, die das nicht nur ernst nehmen, die auch nicht irgendwie versponnen sind, sondern die da klare Antwort drauf haben. Und ich versuche Ihnen mal eine Zusammenfassung daraus zu geben. Doka und Umdash hat auch eine Nachhaltigkeitsstrategie in den letzten wenigen Jahren entwickelt. Und wir haben uns beim Thema Ökologie auf die beiden Themen Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft, also man nennt das ja so schön in Neudeutsch Circular Economy, fokussiert. Denn bei beiden Dingen haben wir als produzierendes Unternehmen jetzt mal die Chance auf Quick Wins, aber auch ein großes Einsparpotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also wir brauchen hier nicht lange theoretisieren, sondern können direkt einen Beitrag liefern. Durch die Berechnung des Carbon Footprints unserer Produkte über den gesamten Lebenszyklus erschließen sich dann neue Erkenntnisse, eben genau diese Treibhausgasemissionen zu senken. Also da geht es um von der Beschaffung nachhaltiger Rohstoffe, dem Produktdesign samt wie wir produzieren, bis hin zur Auslieferung unserer Schalung an die Baustelle und einem damit verbundenen hohen Transportvolumen. Hier ändern wir im Moment kurz- und mittelfristig noch nichts an der Thematik Zement und Beton, weil sich damit ja andere beschäftigen. Aber ich komme gleich darauf zurück, wir leisten dennoch einen Beitrag. Natürlich kann man jetzt nicht die Welt von heute auf morgen verändern, aber wir befinden uns hier auf einer Reise, die eindeutig in die richtige Richtung geht, so dass wir auch kurzfristig wertvolle Beiträge zu diesen Klimazielen leisten können. Ja. Uns ist also wichtig, das Big Picture zu betrachten und alle direkten und indirekten Emissionen jetzt zu erfassen. Nebenbei gesagt bin ich erstaunt, weil ich mich jetzt gerade damit auch vor wenigen Tagen beschäftigt habe, in welche Richtung geht denn unsere Soll-Analyse oder besser gesagt unsere Ist-Analyse und unsere Soll-Maßnahmen und bin erstaunt, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Deutlich mehr, als ich so ein bisschen als Laie noch vor wenigen Jahren gedacht hätte. Und so achten wir dann darauf, dass bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks nicht nur die direkten erzeugten Emissionen zu berücksichtigen sind, sondern eben auch alle indirekt verursachten Emissionen, die in unserer Liefer- und Wertschöpfungskette sind. Und da sind die Quick Wins. Und da möchte ich Ihnen etwas sagen, wo wir, obwohl wir Zement und Beton mit unserem Produkt verwenden bzw. Beton formen, unser Miet- oder Geschäftsmodell selbst ist natürlich schon sehr nachhaltig, denn unser Geschäftsmodell Schalung wird zu etwa 50% vermietet. Also wir vermieten unsere Schalung ähnlich wie so ein Leihwagenhersteller Autos vermietet und ja nicht Autos herstellt. Also es gibt den Autohersteller und den Autovermieter und Doka ist nun Schalungshersteller und Schalungsvermieter. Und schon per se, das ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Denn schauen Sie, unsere Schalung, wir sind der größte Doka-Kunde als Vermieter, weil wir natürlich unsere eigene Schalung herstellen und vermieten. Die Schalung muss robust und hochwertig sein, um jahrzehntelang den Belastungen auf Baustellen standhalten zu können. Die wird auch immer wieder gereinigt unter Umweltgesichtspunkten nebenbei, kostet sehr viel Geld, dass die Abscheidungen stimmen und all die Dinge. Und damit sie möglichst lange halten. Also wir gehen mal davon aus, dass unsere Schalung in unserem eigenen Mietpark einen Lebensrhythmus haben sollte von 10 Jahren. Also am Ende der Lebensdauer nach den vielen Einsätzen werden die Materialien wieder genutzt, recycelt, wobei wir dann beim Thema Kreislaufwirtschaft sind. Wenn wir Zeit haben, kann ich Ihnen auch noch zu Zement was sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch interessiert.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Gut. Ja, also was Zement angeht, da muss man sich natürlich zuerst unser Geschäftsmodell genauer ansehen. Wir sind kein Bauunternehmen, also stellen natürlich Zement nicht selber her und verwenden eben auch Beton ja nicht direkt, sondern wir liefern unsere Schalung an die Baustellen und holen sie dann, wie eben gesagt, laut unserem Mietmodell wieder ab. Aber wir beschäftigen uns dennoch mit diesem Thema und auch mit dem Thema neue Technologien, um uns dem Thema Zement und Beton unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit anzunähern. Und da kann ich Ihnen ein aktuell sehr schönes Beispiel sagen. Wir hatten einen intern ausgeschriebenen Wettbewerb, den wir auch Sustainability Prize nennen, also Nachhaltigkeitspreis, der sich weltweit an alle unsere Mitarbeiterinnen gerichtet hat. Und stellen Sie sich vor, wir haben 139 tolle Ideen eingereicht bekommen, übrigens aus 18 Ländern. Also das ist nicht Österreich dominiert oder Deutschland dominiert. Schlussendlich konnte aber eben genau eine Idee überzeugen und die wurde auch als auf den ersten Platz gehoben, nämlich die Idee einer neuen Technologie zur Reduzierung von Zementverbrauch. Und das hat die Fachjury, ich war auch anwesend, überzeugt. Und jetzt arbeitet das Team an der Umsetzung der Idee, wo es sich um eine Kombination aus bereits existierenden Doka-Technologien handelt, wie Concrete Mode, und einer beheizbaren X-Life-Platte, also eine Schalungsplatte. Diese Kombination führt zu einer Kompensation für den sonst langsamen Härtungsprozess im Beton, indem durch die beheizbare Schalung die Betontemperatur erhöht, überwacht und somit der Härtungsprozess beschleunigt wird. Somit ist es möglich, weniger Zement für den Beton zu verwenden, ohne dabei an die Qualität des Betons zu gehen, beziehungsweise wirklich Qualität einzubüßen. Und wir können so bereits viel CO2 einsparen. Also ich will damit sagen, beim Zement selbst können wir keine Wunder bewirken, weil wir nicht der Hersteller sind, auch nicht der Betonhersteller, aber wir können wertvolle Beiträge leisten und das nehmen wir ernst.
Der Bogen ist ja jetzt gewaltig weit gespannt. Es ist wunderbar und ja ganz legitim, dass man als Unternehmen natürlich seinen Teil, seinen Stall in Ordnung hält. Und das ist ja wunderbar bei Ihnen. Offensichtlich, wenn Sie Ihre Nachhaltigkeitsstrategie so super haben. Für mich war es jetzt faszinierend zu hören, wenn Sie als Schalungshersteller darüber nachdenken, wie Sie Ihre Schalung heizen, damit dann vielleicht weniger Zement gebraucht wird im Endprodukt. Damit sind Sie ja von dem klassischen nur Produzent einer Schalung oder Dienstleister Schalung plus Technologie ja ganz woanders, weil Sie ja noch viel unverzichtbarer in den Bauprozess dann werden. Das ist ja als Systemlieferant ja eine wunderbare Entwicklung.
Ja, da darf ich kurz ergänzen. Wir sind schon lange nicht mehr nur Schalungslieferant. Ich darf Ihnen an einem Beispiel sagen, bei uns arbeiten 1200 Ingenieure, 1200 Ingenieure, die für die Kunden die besten Lösungen rund um ihr Bauwerk erarbeiten.
Ja, war jetzt vielleicht der falsche Ausdruck von meiner Seite, weil wenn ich vorhin schon davon gesprochen habe, dass Sie eine Taktrate von 2,5 Tagen pro Etage haben, dann ist das natürlich ganz viel mehr als nur das banale Schalungssystem, keine Frage, sondern so ein Baustellenkraftwerk, würde ich es beinahe gerade nennen, zu betreiben und ein ganzes Projekt lang präzise zu betreiben, ist natürlich ja die Notwendigkeit von 1200 Ingenieuren dann ganz klar erklärbar. Jetzt sind wir natürlich die Holzwürmer und darum möchte ich trotzdem nochmal fragen, wenn so ein Schalungssystem immer komplexer wird und wenn das vielleicht dann sogar noch beheizt wird und was das noch alles können muss, welche Rolle werden denn da in Zukunft die Holzkomponenten spielen? Und wir sind ja so bei uns auch in Forschungsprojekten bei uns mit den Holzträgern, mit den Schalungsplatten oder auch mit den unsere Kollegen in Skandinavien ganz stark mit den Sperrholzplatten, die dann vielleicht auch in diesen Alu-Rigs wieder drinnen sind. Also es sind ja immer schon Compound-Lösungen, wo ein Anteil Holz dabei ist und ein Anteil auch anderer Materialien. Wo sehen Sie jetzt in den Schalungssystemen die Rolle des Holzes in der Zukunft?
Generell kann man nochmal sagen, die Funktionalität in den Schalungssystemen hat ja sehr viel mit deren Hauptvorteil zu tun, zumindest bei den modernen, innovativen Schalungssystemen im Generellen. Sie sparen vor allem Arbeitszeit. Das heißt also, sie tragen zur hohen Produktivität, aber auch zum Thema Sicherheit bei. Und die von Ihnen genannten Schalungs- oder Holzprodukte sind im Moment unersetzlich. Also vor allem aus Kostengesichtspunkten. Ich hatte ja schon gesagt, Holz hat bei vielen Anwendungen ein unschlagbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da sehe ich über lange Zeit keine wirkliche Veränderung. Wir beschäftigen uns sehr viel mit alternativen Materialien im Bereich Kunststoff, ja, Aluminium, Stahl, Blechen, Carbonfaser, Werkstoffe. Aber man muss wirklich sagen, nach vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten der Forschung, aus heutiger Sicht gibt es in unseren Bereichen noch keinen wirklichen Durchbruch zu Ungunsten von Holzträgern, Schalungsplatten und Sperrholz. Sehr oft kombiniert mit Kunststoff, da haben Sie ja auch schon in einigen Bereichen mitgewirkt. Eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen und weil wir alle mit Holz ja auch durchaus zufrieden sind. Auch wenn die Schalungssysteme insgesamt komplexer und funktionaler werden, sind Träger und Platten in der Regel Teil der Grundkonstruktion beziehungsweise immer das kleine Einmaleins der Schalung, wobei hier sicher nach Marktanforderungen unterschieden werden kann. In Schalungstechnik höher entwickelten Märkten geht zum Beispiel der Trend in der Deckenschalung eher in Richtung Elementsysteme und weg von einzelnen Holz- oder Einzelträgersystemen. Aber es gibt weltweit noch viele Märkte und Einsatzfälle, wo wir noch mit einfachen Teilen arbeiten und der H20-Träger bzw. sogar Kantholz noch eine große Rolle spielt. Und wenn ich vorhin von dem internationalen Wachstum gesprochen habe, dann werden nicht die ganz großen Innovationen in dem Holzbereich aus heutiger Sicht punkten, aber das Volumen für Holzprodukte eher steigen. Ja, und als betonberührende Schicht braucht es nach wie vor einen kostengünstigen, möglichst großflächigen und leicht zu bearbeitenden Werkstoff. Und da sind nach wie vor Dreischichtplatten und Sperrholz unschlagbar günstig und können hier ihre Stärken ausspielen. Also es spricht so viel für Holz. Ja.
Herr Ziebeler, jetzt haben Sie einerseits vorhin sehr gut dargestellt, dass die Firma Doka nicht nur mehr ein Produzent ist, sondern vielmehr auch zu einem Dienstleister geworden ist. Ich vermute mal, ich habe mir auch Ihre Homepage angeschaut, das hält sich fast die Waage, dass Sie genauso stark im Dienstleistungsbereich unterwegs sind wie im Produktionsbereich. Jetzt haben Sie gerade dargestellt, das ganze Spektrum geht vom Holzbalken in Entwicklungsländern bis zur intelligenten Schalungsplatte in unseren, in Europa oder in wahrscheinlich Nordamerika, in Asien und so. Gerade der Baubereich ist ja gerade sehr stark hinsichtlich der Digitalisierung unterwegs, wenn wir Building Information Management und so weiter ansprechen. Können wir, wenn wir jetzt wieder nach vorne schauen, Herr Ziebeler, können wir irgendwann die intelligente Platte von Ihnen erwarten?
Also wenn Sie die Frage auf die intelligente Platte einschränken, dann würde ich sagen, eher nein. Wobei es natürlich andere Innovationen im Bereich des Bauens gibt, ja, oder auch im Bereich rund um Schalung geben wird. Aber ich sehe heute in Richtung wirklicher intelligenter Platte noch nicht Innovations- oder Ideen, die zu wirklichen bahnbrechenden Innovation führen. Ja, wir haben zum Beispiel an dem Produkt Concrete Mode, wo ein Temperaturfühler durch die Platte verbunden ist, das ist aber noch keine wirklich intelligente Platte, der den Reifegrad, die Aushärtung des Betons an unser Zentrum, wo das gemonitort wird, meldet. Aber da würde ich jetzt ungern genau ein Beispiel für intelligente Platte liefern.
Es ist schon spannend, wenn man sich die, ich bin im Marketingbereich tätig und da geht es ja auch um Produktlebenszyklen. Und die neueste Innovation, die wir in der Branche am Laufen haben, ist das Brett Sperrholz. Die ersten Patente dazu sind 94, 95 angemeldet worden. Im Markt ist das Produkt seit 20 Jahren und jetzt ist es offensichtlich erst das Produkt der Stunde. Also da haben wir ganz lange Produktlebenszyklen, bis irgendeine neue Technologie mal die Marktakzeptanz überhaupt erhält, bis sie dann in der Masse eingesetzt wird. Wie sehen Sie das jetzt als Technologiedienstleister? Und der sind Sie ja für ganz viele Baustellen. Als ich damals mit Docker in Berührung kam, hat mein alter Chef damals immer gesagt, Docker ist die NASA der Holzbranche, weil sie eben so komplexe Lösungen geliefert haben. Wie sehen Sie die Akzeptanz Ihrer Kunden für neue Technologien? Es nützt ja nichts, wenn Sie die intelligente Platte hätten, aber Sie sind ein global aufgestelltes Unternehmen und in Teilen der Welt die neuen Technologien in der Form nicht so angenommen werden, weil Kantholz noch immer besser als der E-Träger ist. Können Sie uns vielleicht etwas zur Dynamik von diesen Innovationen in den Märkten erzählen? Welche Erfahrungen hatten Sie, wie schnell neue Technologien in der Vergangenheit dann wirklich auf den Markt, auf den Märkten dann angenommen wurden und ein Erfolg wurden?
Ja, darf ich die Frage so verstehen, Herr Berger, tradierte Bauweisen versus BIM, Industrie 4.0 und so weiter, also in welche Richtung geht da die Zukunft der Branche im Hinblick auf Produktzyklen und Innovation? Ja?
Einerseits das, aber noch viel enger vielleicht der Schritt davor, wenn Sie ein neues Produkt, einen neuen Träger, eine neue Platte bringen, wie lange dauert es, bis das wirklich dann auf den Märkten greift? Weil wir haben sehr oft bei uns in der Forschung faszinierende Dinge und bis das dann als reines Holzprodukt in der Anwendung im Holzbau oder so dann wirklich auf den Märkten wahrgenommen wird und dann im nächsten Schritt eingesetzt wird, vergehen Jahre, etliche Jahre. Ja. Wie ist es? Sie haben eine riesen Forschungsabteilung, haben pfiffige neue Ideen und dann sagt der Markt, wollen wir noch nicht, sind wir noch nicht reif dafür.
Naja, ich muss Ihnen zwei Antworten dazu geben. Einmal, ja, Sie haben recht, es geht teilweise sehr lange aus unserer Sicht, weil ja auch die ganzen Investitionen amortisiert werden müssen und wir ja auch daraus neue Umsätze und auch neue Möglichkeiten generieren wollen. Die Baubranche ist durchaus eine konservative Branche mit vielen lokalen Besonderheiten. Schauen Sie, ich gebe immer das Beispiel unserer Dreischichtplatte. Sie wissen ja selber, sie hat unterschiedliche Stärken. 21 mm in Deutschland, 27 mm in Österreich und in der Schweiz. Eine Veränderung auf ein Maß ist uns in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen, obwohl es außer der Gewohnheit in den Tagesroutinen keinen wirklichen Grund gibt, nicht grundsätzlich zum Beispiel die 21 mm Platte einzusetzen. Das hat Vorteile und Nachteile. Ein Vorteil, den ich immer gerne erwähne, man sollte im Bau bei Sicherheitsaspekten so konservativ wie möglich sein und nicht zu viele Innovationen im Sinne von noch nicht ausgereift eingehen. Allerdings ist die Baubranche grundsätzlich unzufrieden mit ihrer wirklichen Produktivität und das Thema Lohnkosten ist natürlich etwas, was die Baubranche massiv zwischen nah am Erfolg oder auch, wenn man die Dinge nicht richtig kalkuliert, nah am Misserfolg unterscheidet. Und deswegen sind Innovationen, die relativ schnell einleuchtend Produktivität darstellen oder bringen oder wirklich Lohnkosten einsparen, relativ schnell. Also ich kann mich erinnern, unsere großflächigen Deckentische mit vertikalen Transportmöglichkeiten, dass man wirklich mit ein, zwei Leuten horizontale Deckenschalung schnell ein- und ausschalt. Genauso vertikal ohne Kran. Die haben relativ kurze Zeit gebraucht. Oder auch die neue Wandschalung Framax X-Life Plus mit einseitiger Ankerung, die war relativ schnell im Markt verankert, weil in beiden Fällen Produktivität und Lohnkosteneinsparung eine Rolle spielt. Andere Innovationen, die also durchaus ein Umdenken, ein Umplan, ein Umkalkulieren bedeuten, die können wirklich viele Jahre gehen, bis diese konservative, ich verwende das auch als positives Wort, Branche tatsächlich auf diesen Zug aufspringt.
Herr Zibula, jetzt haben Sie von einerseits konservativen Branche gesprochen, andererseits aber auch Innovationen, die auch kostensparend sind, die auch lohnkostensparend sind vor allem. Jetzt erinnere ich mich, ich glaube, es sind mittlerweile schon gut 10 Jahre her, ist ein Video viral gegangen von einem Einfamilienhaus, was mit einem 3D-Drucker in Zementbauweise oder Betonbauweise gedruckt wurde. Das müsste man im ersten Moment als jemand, der nicht in der Betonbranche zu Hause ist, müsste man denken, das ist ein extremer Fortschritt und in Zukunft braucht man gar keine Schalungen mehr, weil der 3D-Drucker ja quasi das Haus von sich druckt. Jetzt sind es die letzten 10 Jahre auch in dem Bereich viel geschehen, also auch hier bei uns an der Hochschule stehen jetzt jede Menge verschiedenste 3D-Drucker. Ist das ernsthaft eine Gefahr für ein Unternehmen, dass man sagt, in Zukunft werden Häuser, welche Größe auch immer, zumindest Einfamilienhäuser, im 3D-Druck hergestellt? Oder ist das noch so weit entfernt, dass Sie sagen, das spielt keine Rolle in unseren Überlegungen?
Also es gibt schon erstaunliche Entwicklungen, die eine langfristige Nutzung von 3D-Druckbauwerken wahrscheinlicher machen. Es muss aber noch sehr viel getan werden, um diese Bauwerke bezahlbar und im Hinblick auf die wirkliche architektonische Gestaltung, aber auch die Akzeptanz und die Reduzierung von Nacharbeiten zu echten Alternativen zu machen, zu all den Materialien, die uns heute geläufig sind. Wie Sie wissen, ist ja auch Doka an einer Firma beteiligt, die sich mit Beton-3D-Druck beschäftigt. Das ist die Firma Contour Crafting. Insofern haben wir da natürlich auch gewisse Einblicke, um Ihre Frage einigermaßen beantworten zu können. Also Doka hat bei ihren eigenen Schalungsinnovationen immer erst dann Termine genannt, wenn alle diese genannten Faktoren verlässlich beantwortet werden konnten. Und aus eigener Erfahrung, aber auch in Kenntnis der Entwicklungen, die am gesamten internationalen Markt zu beobachten sind, traue ich mir derzeit nicht zu, irgendein verlässliches Datum zu nennen. Ich meine verlässlich damit einen Termin, wann der 3D-Druck eine echte Alternative zu anderen derzeit populären Baumethoden sein wird. Ich glaube sogar, dass es sich in dieser Technologieentwicklung, wie in vielen anderen, da wird ja auch immer die Digitalfotografie herangezogen, verhalten wird, dass die im Anfangsstadium, also jetzt erzielten Ergebnisse, deutlich unter jenen der etablierten Technologien liegen. Und da muss auch noch sehr viel passieren. Aber die Veränderung der Rahmenbedingungen, der Bedarfe von Wohnraum, Kundenempfinden hinsichtlich Form und Oberflächen, Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen, Weiterentwicklung in der Robotik und der für die Zukunft so wichtigen Themenschwerpunkte der Nachhaltigkeit, also auch des besprochenen Carbon Footprints, wird eine deutliche Beschleunigung auslösen. Aber ich würde es mal so sagen, mittel- und kurzfristig sehe ich es noch nicht als Alternative, aber es wird sehr viel darauf gesetzt und es wird ein interessantes Innovationsprojekt eine Zeit lang bleiben und ich bin auch überzeugt, zu guten Resultaten führen.
Jetzt habe ich zu Beginn in der Einleitung von meinen Eindrücken am Burj Khalifa gesprochen. Wenn man so ein großes Bauwerk sieht, da kommen schon auch Emotionen hoch. Und wenn Sie jetzt über 21 Jahre bei Doka waren, vielleicht die Frage Richtung Ende unseres Gesprächs, was waren denn die emotionalsten Baustellen, die Sie nicht innerhalb von Doka, sondern mit Doka vielleicht abgewickelt haben?
Man zeigt ja immer als derjenige, der Häuser oder überhaupt baut, nebenbei gesagt, bauen wir ja nicht, sondern wir liefern nur einen Beitrag im Sinne von guten Entwürfen, guten Design, guten Vorschlägen für Stahlbetonbau und liefern auch die dazu notwendige Schalung und Dienstleistung. Aber natürlich zeigt man gern die höchsten und beeindruckendsten Bauwerke der Welt. Ich glaube, jeder Autohersteller zeigt am liebsten sein PS-stärkstes, größtes Auto. Und insofern möchte ich Ihnen von den vielen tausend Baustellen, die es so gibt bei Doka pro Jahr, von den vielen hundert, von denen ich höre, aus der Vergangenheit mal 3, 4 bringen, die mich ja begeistert haben, aber die nicht jetzt zu den höchsten der Welt gehören. Da gab es zum Beispiel mal vor circa 20 Jahren, ist schon ein paar Jahre her, das Science Center in Wolfsburg. Also da wollte die Stadt Wolfsburg zwischen VW und der nicht super attraktiven Stadt ein tolles Bauwerk hinstellen. Und es war eines, welches von der weltbekannten Architektin Zaha Hadid geplant und tatsächlich auch von ihr persönlich immer wieder begleitet wurde. Sie hat sich damals mit einem phänomenalen Sichtbetonprojekt einen Namen gemacht. Kaum eine Wand, kaum ein Kubus, kaum eine Säule sind gleich. Alle sind im Sinne des Wortes irgendwie schräg. Jedes Brett, was dort einzeln geplant und benutzt werden musste, konnte man nur einmal einsetzen, ist ein Unikat, musste individuell geplant, individuell abgestimmt sein. Und hier arbeiteten wir alleine in der Schalungsplanung mit unseren besten Ingenieuren bis zu 30 Personen und haben erstmals in der Geschichte unseres Unternehmens, wahrscheinlich der Schalungsbranche, 3D-Planung angewendet. Nur so konnte die Lösung geboten, erarbeitet und ausgeführt werden. Und Sie werden es kaum glauben, alle Bretter, die natürlich genagelt werden mussten, um sie zu fixieren, da musste die Position jedes einzelnen Nagels, vor allem aber auch die Tiefe, wie weit der Nagel eingeschlagen werden musste, genau von den Planern bestimmt werden. Millimeter genau. Ich selber habe das Science Center mehrfach besucht. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn man Kinder hat, aber vor allem aus architektonischer Sicht. Das Bauwerk ist immer noch faszinierend und irgendwie einmalig. Ja, und dann möchte ich ganz kurz 3 weitere Fälle erwähnen. Ich habe mal in der Nähe von Hamburg einen Koi-Karpfenteich aus Sichtbeton miterlebt, wie unsere Ingenieure und das Bauunternehmen diesen geschalt haben. Es war ein Bauwerk im Rahmen eines wunderschönen Geländes, eines wunderschönen Wohnhauses, in einer landschaftlich herrlichen Gegend. Und hier haben wir die Sichtbetonanforderungen, die Abwicklung des gesamten etwas kleineren Bauwerks, vor allem unter Einbindung in die Natur und in die Wohngebäude, ja, architektonisch, aber auch von der Rohbauausführung machen müssen. Und das hat mich fasziniert, ja, wie abwechslungsreich wirklich bauen sein kann. Ja, und dann war für mich als Fußballfan, der sich für diese Sportart interessiert, der Bau der Allianz Arena in München, eines der größten Bauwerke, die ich auch durch die örtliche Nähe zu meinem damaligen Büro miterlebt hatte. Und ich hätte nie gedacht, wie architektonisch und statisch komplex solche Bauwerke sind. Unsere Ingenieure mussten hier viele Einzelprobleme, vor allem auch statischer Natur, lösen. Und die größte Herausforderung war dann aber auch die Einhaltung des Zeitplans und die gesamte Logistik Alles wurde im Sinne des prominenten Bauherrn Bayern München gelöst. Und stellen Sie sich vor, mehrere hundert LKWs an Schalung mussten über Monate Schalung pünktlich, quasi stundengenau anliefern und irgendwann dann auch natürlich alles entsprechend organisiert zurückliefern. Und bevor Sie mich jetzt unterbrechen vor lauter Begeisterung, muss ich ein Bauwerk erwähnen, welches ich aber dann nur vom Hörensagen kenne. Es ist ein Energiestaudamm in einem Fluss mitten in Kanada, Muskrat Falls. LKW-Anlieferung über Schotterstraßen über 4 Tage. Besondere LKWs, besondere Reifen, sonst hätte kein LKW diese 4 Tage Anlieferung überstanden. 8 Monate Winter bei eisiger Kälte und Dunkelheit. Bis zu 5.500 Arbeiter in einem umzäunten Umfeld, damit man von Eisbären geschützt ist. Also es ist unglaublich, was auf den Tausenden von Baustellen der Welt geleistet wird und nicht nur auf den von mir eben erzählten.
Herr Ziebeler, wir unterbrechen Sie nicht. Man merkt Ihnen Ihre Begeisterung tatsächlich auch für die jeweiligen Projekte an. Von einem Koi-Karpfenteich hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das heute zum Thema kommt. Und wenn wir das Stichwort Begeisterung verwenden, bevor wir Sie entlassen, möchten wir, Sie haben vorhin auch von Bewerbungsgesprächen gesprochen, möchten wir gerne einen Rat von Ihnen, oder eine unserer Hauptzielgruppen sind unsere Studierenden, die am Anfang ihrer Karriere, am Anfang ihres Studiums oder halt am Anfang ihrer Karriere stehen. Hätten Sie einen Rat, den Sie unseren jungen Menschen am Anfang ihres Berufslebens mitgeben können?
Gerne, ja. Ich versuche mal jetzt auch viele Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen, ein Stück zusammenzufassen. Also mein eigener Leitgedanke war immer, wenn du liebst, was du tust, brauchst du nie wieder zu arbeiten. Auch wenn das zu Beginn einer Karriere für unsere Studenten etwas weit hergeholt ist. Ich persönlich bin immer gut damit gefahren. Eigentlich heißt es nämlich hohe Identifikation mit der Aufgabe, neugierig sein. Ich denke, auch in guter Stimmung geht vieles leichter. Arbeit mit der richtigen Einstellung kann Spaß machen. Zumindest lassen sich Probleme leichter lösen und die eigenen Beiträge zu Teamarbeit werden positiv wahrgenommen. Konkret würde ich sagen, als Hard Fact würde ich unbedingt folgenden Rat geben wollen. Mindestens 3 Jahre Auslandsaufenthalt. Und das heißt nicht unbedingt für einen Österreicher Deutschland und für einen Deutschen Österreich. Ja, und mindestens eine richtig große Herausforderung, die ursprünglich viel zu mächtig erschien und dann doch gut gemeistert wurde. Und da gibt es übrigens in der Baubranche jede Menge Chancen. Und was ich außerdem für sehr wichtig halte, sind Erfahrung und Gespür im Umgang mit Menschen. Das wird mir in der Management Lehre an Hochschulen leider viel zu wenig vermittelt, wobei es mir da gar nicht so sehr um Rezepte geht, sondern eher um die Human Competence, die in aller Regel gar nicht so schwer zu vermitteln ist. Denn jede erfolgreiche Führungskraft zeichnet sich auch durch eine ausgeprägte Fähigkeit zur Empathie und zum Umgang mit Menschen aus, so dass Menschen nicht Untergebene sind, sondern dass sie gerne für uns zusammen mit dringend erforderlichen Teams, heute ist die Einzelarbeit fast nicht mehr so gefragt wie wirkliche Teamarbeit in dieser komplexen Welt. Also in diese Richtung geht es so in etwa.
Wunderbar. Jetzt habe ich die letzte Frage offen. Wenn Sie vorhin von der Allianz Arena so geschwärmt haben, Sie haben noch nicht verraten, welcher Fußballclub denn der Ihres Herzens ist.
Ja, das tue ich gerne. In unserer Firma ist das ziemlich bekannt. Also natürlich bewundere ich vom Management her Bayern München, aber mein Favorite-Verein, und dem bin ich schon sehr lange, bevor er überhaupt bekannt war, verbunden ist der SC Freiburg. Und als ich jetzt gerade über Führungsfähigkeiten gesprochen habe, sind mir auch viele dort im Team, im Management und beim Trainer wieder mal aufgefallen. Die denken langfristig, die haben Spaß an ihrer Arbeit. Da ist Geld vieles, aber nicht alles. Und ich staune, wie man mit wenigen Mitteln, mit Talentförderung und Talentmanagement dann doch Großes draus machen kann. Und insofern kann ich nur empfehlen, auch ab und zu mal die Spiele des SC Freiburg zu sehen, zu unterstützen und zu applaudieren.
Das kann ich als Fan des FC St. Pauli natürlich nur unterstreichen. Auch ein Underdog, der ähnlich von der Struktur ist. Wir können auch 1860 München nennen und so weiter. Alles solche Vereine.
Ja.
Von meiner Seite her möchte ich herzlichen Dank sagen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir haben so als Überfrage für uns in der Vorbereitung uns ausgedacht, wie bauen wir morgen? Und die klare Aussage aus Ihrer Sicht ist, dass, als Österreicher sagen wir nona nicht, Beton aus Ihrer Sicht eine Rolle spielen wird, eine maßgebliche Rolle spielen wird. Warm ums Herz ist mir geworden, als Sie dann auch die Rolle und die Vorzüge in der jeweiligen Anwendung von Holz und unseren Holzprodukten genannt haben. Ich denke, es war ein Potpourri, als Sie dann sogar noch bei den Kois gelandet sind. Vorgestern war in der Zeitung, dass unser Marcel Hirscher, der fabulöse Skifahrer, mittlerweile auch schon zum Koi-Züchter geworden ist und seine ersten Kois jetzt schon um tausende Euros wieder weiterverkauft. Der Mann macht ja auch alles zu Geld. Also der Rösselsprung von wie bauen wir denn, welche Materialien werden wir in der Zukunft zum Bauen direkt und indirekt brauchen, bis zu welche faszinierenden Ergebnisse kommen denn dabei raus. Der Bogen war sehr weit gespannt und ich hoffe, dass unserem Publikum das ebenso Spaß macht beim Zuhören, wie wir jetzt in diesem Gespräch auch ganz viele Facetten beleuchten konnten und einen Spaß dabei hatten, mit Ihnen darüber zu reden. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen für Ihre nächsten Entwicklungsprojekte, es gibt ja, unsere finnischen Kollegen wollen auch jetzt einen Podcast aufnehmen mit Ihrem ersten Gast, den Sie auserkoren haben, der ist seit einem halben Jahr in Pension und deswegen hat er überhaupt keinen Termin für Sie frei. Wir haben Sie zum Glück noch knapp vor der Pension erreicht, weil vielleicht hätten Sie danach auch das gleiche Problem. Herzlichen Dank für heute und alles Gute für Ihre Zukunft.
Dankeschön vielmals. Alles Gute auch weiterhin für unsere Studenten, deren Weg und natürlich den Hochschulen und Ihnen persönlich.
Vielen Dank. Herzlichen Dank.